wenn wir uns hier so am Morgen versammeln. Wir sind ein bunt gemischter Haufen von ganz verschiedenen Menschen. Was uns verbindet und was uns eint, ist nur eins. Ich glaube, sonst gibt es keine Gemeinsamkeit. Wir wollen Jesus begegnen. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort, ein jeder sei so gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Das ist die Einheit. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Vor Jesus erkennen wir uns, wer wir wirklich sind. Und wir erkennen ihn, unseren Herrn, der uns zusammenruft, dem wir gehören im Leben und im Sterben. Wir wollen miteinander singen, liebster Jesu, wir sind hier, 127, mit dem schönen Gebetsvers von unserem verfinsterten Wissen und Verstand. 127, die drei Verse. Wir wollen mit Jesus, unserem Herrn, reden im Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, vor dir stehen wir jetzt. Und du kennst alles, was uns jetzt bewegt, an schweren Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Du weißt, was wir auch die letzten Tage erlebt haben. Und vor dir ist auch nicht verborgen, was wir an Schuld und Versäumnissen tragen. Und wir kommen zuerst zu dir und bitten dich, dass du uns reinigst, Herr. Dass deine Vergebung alles wegräumt, was zwischen dir und uns ist. Wir wollen deine Liebe und deine Güte wieder fassen. Und dann bitten wir dich, dass du uns aufrichtest und dass du uns mutig machst, dass du unser ganzes Leben dazu benützt, dass aus unserem Leben bleibende Frucht entstehen kann. Du kannst unseren Mund, unser Herz, unsere Ohren öffnen, aber auch unser ganzes Wesen willig machen, in deinem Gehorsam zu stehen. Und wir wollen hören, Herr, und wollen Täter deines Wortes sein. Wir bitten dich, dass dieser Tag und vor allem diese Stunde jetzt unter deinem Wort für uns alle von ganz entscheidender Bedeutung wird. Und wir wollen jeder für sich dir in der Stille das sagen, was uns ganz direkt bewegt. Du bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilfst denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Danke. Amen. Wir hören den Chor.
Wie lieb hilft mir deine Wohnung an, Herr Jesus.
ihnen. Wir lesen Johannes 10 von Vers 11 ab, das ist Seite 124 im Neuen Testament, in den hier ausgelegten Bibeln. Will vorher bloß noch kurz sagen, dass mich in dieser Woche natürlich sehr umgetrieben hat. Jerusalem, wir Schwaben sagen, das ist ein Rucker auf der Weltuhr Gottes in der Heilsgeschichte. Die letzte Auseinandersetzung, der Streit nach den biblischen Verheißungen, dass Jerusalem der Laststein der Völker wird, der nicht mehr gelöst werden kann. Kabul, das Vordringen der größten antichristlichen Macht der Welt. Sind christliche Mitarbeiter zurückgeblieben? Martha Brauner und andere. In welcher Zeit stehen wir? Wir stehen in der Zeit der Weltmission. In der Zeit, von der Jesus sagt, dass das Evangelium zu den letzten Völkern durchdringt. So lange wird Jerusalem zertreten werden von den Heiden und dann kommt die Sammlung seines Volkes wieder im verheißenen Land. Und davon redet Jesus hier in diesem Abschnitt vom guten Hirten, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gemietete Hirte, das ist der Mietling, der gemietete Hirte aber, der nur auf Gehaltsbasis das macht als Job, der nicht Hirte ist, wirklich Hirte, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und jetzt kommt der Missionsbefehl. Ein junger Mann, 23 Jahre alt, Peter Cameron Scott, ist in der Westminster Abbey am Grab Livingstons gestanden. Da ist dieses Wort eingegraben. Und er hat sich senden lassen, nur 14 Monate. Der Gründer war das der größten evangelischen Kirche in Kenia heute, der Afrika-Inland-Kirche. Ein unermüdlicher Kämpfer für die Sache Jesu. Und da ist dieses Wort eingeschrieben auf dem Grabstein Livingstons. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Das kann man gar nicht glauben, wo die Christenheit zerspalten ist in so vielen Gruppen. Es wird immer schlimmer, je mehr wir dem Ende der Welt entgegengehen. Und doch stimmt's. Die Jesusgemeinde ist nur eine. Lass die Leute Namen erfinden für ihren Verein und für ihre Gruppierung und Organisation. Die Jesusgemeinde ist immer nur eine. Die ihm gehört und die ihm nachfolgt. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und dann singen wir das Missionslied Sonne der Gerechtigkeit, alle 7 Verse vom Lied 218. Jetzt hätten wir eigentlich noch einen ganz frischen Bericht hören sollen. Rosi und Stefan Fett, die waren bei den Mongoliden Bergstämmen in Burma, oder die Frau Polzin war neulich im Jemen bei den klitzekleinen Gemeinden. Und das ist so ein Erleben. Wenn das wahr wird, was der Chor gesungen ist, Herr, wie lieb habe ich deine Städte. Städten, wo man Jesus findet, das alles. Fragen wir nicht, seien das Baptisten oder Jesusjünger. Die herrlichste Einheit, wir werden es dann in der Matinee Ende Oktober noch diese Berichte hören und freuen uns darauf. Predigtext ist heute Epheser 4 von der Einheit im Geist, 230 in den ausgelegten Bibeln, Epheser 4, 1-6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut. In Geduld ertragt einer den anderen in Liebe. Und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Es wundert mich immer, dass der Paulus und keiner der Apostel uns irgendeine Anweisung für eine Organisationsform der Kirche gegeben hat. War denen gar nicht wichtig, sondern die Einigkeit im Geist. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in alle. In allen. Man kann ja im Gottesdienst Interessantes erleben. Jetzt hoffe ich, dass Sie einen Nebensitzer bei sich haben, der Ihnen auch noch was mitgibt im Gottesdienst. So ist mir es mal gegangen als Student, wo ich mit Freunden, sind wir auf den Rossberg gewandert. Und wir wollten dann in Dusslingen in die Kirche gehen und schweißüberströmt kamen wir an, natürlich nach der Schriftlesung, aber macht ja nichts. Und da hat gleich sich so ein älterer Mann mit 70 Jahren, mit Schnauzer, richtiger schwäbischer Bauer, rübergebeugt und hat gesagt, ja, wo kommt er denn her? Aha, von Tübingen, Studenten, schön, freut mich, dass er da seid. Hat uns gleich wohlgetan. Und dann bei der Verlesung des Predigtextes hat er mich gestupft. Ich soll in seine Bibel rein sein. Nun wissen Sie, in den meisten Gemeinden hat ja niemand eine Bibel dabei. Es war schon außergewöhnlich, dass der ein Testament war. Und ich guck rein, ein englisches Neues Testament. Ja, was tut der Bauer mit dem englischen Testament? Und nach dem Gottesdienst erzählt er mir, als junger Mann im Ersten Weltkrieg, schwer verwundet, kommt wieder zurück nach Ypern, die ganze Kompanie aufgerieben, nur 5 Mann überleben. Er kommt in die englische Gefangenschaft und muss Holz machen im Winter. Und in diesem Holzhaken da und so weiter hört er plötzlich, wie der Wachsoldat eine Melodie pfeift. Und denkt, die kenne ich doch. Und horcht hin, bete an die Macht der Liebe. Er geht auf ihn zu, er hat in der Gefangenschaft als erstes Englisch gelernt. Und sagt, was pfeifst du da, das kann ich, summt mit. Und dann sagt der englische Soldat zu ihm, you are a prisoner, du bist ein Gefangener. You are my enemy, du bist mein Feind. But in my heart, you are my brother. Mein Bruder bist du in meinem Herzen. Und dann zieht er aus seiner Tasche ein zerlesenes Testament raus, Englisch, und schenkt es dem. Und das war das Testament im Dusslinger Gottesdienst. Haben Sie schon so mal etwas erlebt, wie durch Jesus solche Barrieren, solche unheimlichen Mauern niedergerissen werden, die Menschen trennen? Das ist mein erster Punkt. Unheimlich trennende Mauern müssen niedergerissen werden. Unsere Welt ist voll von solchen Mauern, die uns trennen. Wir können als Menschen gar nicht existieren, ohne dass wir uns immer wieder solche Schutzräume schaffen. Und dann sagen wir, dass nationale Dinge sind, wir sind besser als die anderen, oder ob wir uns zurückziehen, uns abgrenzen. Solche Schutzmauern, ohne die gibt es gar keine Lösung mehr. Und Sie wissen, wie das oft in unserer Welt ist. Wir haben es in Jugoslawien erlebt. Glauben Sie im Ernst, dass das Dayton-Abkommen diese Mauern überwinden könnte? Ich habe gar keine Hoffnung. Die UNO hat sich auch in Afrika als unfähig erwiesen. Die Mauern sind so schrecklich. Sie kennen es aus Ihrem Arbeitsplatz, aus Ihrem Betrieb, wie das ist, wie man sich da nicht versteht. Wie da Mauern sind, und am allerschlimmsten ist das in den Familien. Wenn Kinder ihre Eltern hassen. Und es gibt Gründe dafür, dass sich Völker hassen, dass sich Soldaten hassen. Ich hätte das bei dem englischen Soldat gut verstehen können. Du bist einer von denen, die meine besten Freunde umgebracht haben. Der Hass hat immer berechtigte Gründe. Ganz schwer wird mir es oft, wie man in den Ehen heute aneinander leidet. Das muss man jungen Leuten frühzeitig sagen, dass die, nicht die Ehe ist, und das Zusammenleben von Menschen so schwer ist, weil wir die Brücke zueinander nicht finden. Und so sehr man sich geliebt hat, so auf einmal fängt das an, dass man sich hasst und nur noch dem anderen Böses wünscht. Und das wird so furchtbar, wie das ganze restliche Leben nur noch zeichnet, wie Liebende sich nur noch Böses wünschen. Ja, sagen Sie, wie kann man überhaupt solche Mauern überwinden? Ich höre immer wieder, wie Christen da sehr pausbäckig und vollmundig sagen, ja, die Christen, bei denen gibt es die Spannung nicht. Stimmt das denn? Es gibt ja so ein schwäbisches Sprichwort, man muss nur zwei Pfarrer in ein friedliches Dorf rufen, dann gibt es Streit. Also, verstehen Sie, das ist so schnell da bei Christen. Und wie ist denn das mit der Rassenfrage bei den christlichen Gemeinden? Stimmt doch gar nicht. Wir leben alles in solchen Gruppen, und wie ist das oft schwierig in den Kirchen, mit den kirchendiplomatischen, Kirchenpolitik-Sachen, und wie man sich da bekämpft, den theologischen Meinungen. Wie ist denn das? Ist da Einheit da? Merkt gar nichts davon. Es geht nicht um ein Proforma-Christentum, es geht nicht um ein Namenschristentum. Von was spricht Paulus? Jetzt gucken wir rein, Kapitel 3 am Schluss. Da spricht er, Vers 17, Kapitel 3, dass durch den Glauben Christus in euren Herzen wohne. Menschen, in denen Christus Wohnung macht. Und da muss eine Veränderung passiert sein. Da ist nicht mehr wichtig, ob sie gebildet, ungebildet sind, welche Nationalität sie haben. Weil nur noch eins wichtig ist, Christus lebt in mir. Es ist nicht mehr wichtig, was ich nach meiner alten Herkunft, nach dem Fleische bin. Und dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Deshalb spricht Paulus hier am Anfang dieses Abschnitts davon und sagt, und nun ermahne ich euch. Ja, bei Christen geht's nicht automatisch. Man muss sich immer wieder neu packen. Ich hätte Ihnen heute so gerne Trostpredigt gehalten, aber vielleicht ist das auch mal dran, dass das unter uns klar wird und wir wieder begreifen. Paulus sagt, ich bin ein gefangener Christi. Was ist ein gefangener Christi? Dass er die Ketten trägt. Aber das heißt doch auch, Jesus ist über mich zu stark geworden. Ich bin sein Sklave. Ich möchte nur noch tun, was Jesus will. Und wo Menschen sind, die sagen, so ist bei mir gegangen in meiner Bekehrung. Ich habe meine eigene Führung aus der Hand gelegt und habe mich der Macht Jesu anvertraut. Er soll mich jetzt regieren und bestimmen. In dem Augenblick sind wir eins mit anderen, die das genauso erlebt haben. Da ist nicht mehr wichtig, schwarz oder weiß, Amerikaner, Engländer, Franzose oder Deutscher. Da ist nicht mehr wichtig, welche politische Meinungen einer hat, sondern bloß noch, Jesus ist doch Herr in unserem Leben. Er bestimmt über mich. Da gebraucht Paulus noch ein Wort. Würdig lebt eurer Berufung. Das ist ja ein typisches Bibelwort. Und das ist von dort in unser Berufsleben eingegangen. Das ist, ja genau, da hat mich Gott hingestellt. Das ist der Platz, an dem er mich braucht. Das ist sein Ruf an mich. Haben Sie diesen Ruf vernommen? Wer berufen ist, wo Christus eingewurzelt ist in der Liebe im Herzen, da ist eine Einheit da. Auch wenn äußerlich gesehen überhaupt keine Einheit da ist. Wir bleiben verschiedene Leute. Wir sind Frau oder Mann. Wir können nicht beide sein. Wir sind jung oder alt. Wir haben verschiedene Meinungen, verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Stilrichtungen. Ist ganz egal. Aber an einem Punkt sind wir eins. Jesus ist der Herr, wir sind Gefangene Jesu. Und das bindet uns zusammen. Und da gebraucht die Bibel ein Wort, das mir so kostbar ist, auch wenn manche immer wieder drüber spotten und lächeln. Bruderschaft. Das hat Jesus selber gebraucht, von den geringsten Brüdern sprach er. Das sind Frauen und Männer genauso gemeint. Menschen, die mit ihm diese ganz enge Verbindung haben, weil sie Gerufene sind, Gefangene Jesu, die ihm gehören. Jetzt eine Geschichte. Ich will es anschaulich machen. 1952 brach im heutigen Kenia unter den Kikuyu, das ist ein großer Stamm dort, ein ganz schlimmer Aufstand aus. Die Älteren erinnern sich noch, Mau Mau, mit wahnsinnig viel Toten. Es war ein Rassenkrieg, so wie wir es jetzt in Ruanda erleben. Aber unter diesen Kikuyu gab es auch eine ganze Menge Christen. Und da haben viele sich dem widersetzt, weil damals die ganzen alten Zauberrieden, die dämonischen Praktiken wieder entdeckt wurden. Und da sind die Christen dazwischen gestanden und haben gesagt, wir können nicht wieder unsere Brüder in den anderen Stämmen. 12.000 Christen haben ihr Leben damals gelassen, weil sie nicht zur Waffe griffen und wurden umgebracht. Ein ganz großer Teil auf dem Friedhof von Nairobi. Und der Mau-Mau-Aufstand brach in sich zusammen. Jetzt sagen Sie, warum hat das in Ruanda nicht geklappt? Tja, weil es mit der Ermahnung vielleicht nicht gestimmt hat. Das ist so wichtig, dass man ermahnt und sagt, Leute, wir müssen doch das suchen, was will Jesus. Wir sind doch alle in der gleichen Lage. Ich kann nur mit denen reden, die wirklich in ihrem Leben das Steuer Jesus überlassen haben. Ich kann nicht mit Leuten reden, die es nur pro forma getan haben. Sondern wenn das wirklich wahr ist, dann kann man trennende Mauern überspringen. Dann ist Jesus in der Mitte. Und ich möchte Sie jetzt einfach bitten, das ist mir heute eigentlich so zu tun. Wir haben in der Gemeinde keinen konkreten Anlass, dass ich meine, ist eine Dissonanz oder so. Suchen Sie Ihr Leben lang diese Leute, die wie Sie dasselbe erfahren haben. Ganz gleich, in welcher christlichen Kirche, Organisationen, wo Sie sind. Suchen Sie weltweit die Bruderschaft derer, die zu Jesus gehören. Das ist was Herrliches, die Einheit in Christus. Aber machen Sie es auch ganz konkret mit denen, die Ihnen auf die Nerven fallen. In Ihrer Familie. Das Schönste in einer christlichen Ehe. Wenn zwei Eheleute, es gibt immer mal, dass man miteinander irgendwo aneinander schuldig wird. Und irgendwo kommt zur Spannung. Aber es ist das Herrliche, wenn man sagen, du, jetzt knien wir beide nieder und sagen Jesus von der Schuld, ich meine und du deine. Und dann fangen wir wieder neu unter der Vergebung Jesu. Und das ist Einigkeit. Ich weiß nicht, wie man anders sonst Ehe leben will, als in der Einigkeit des Geistes. Ich gehöre ihm. Jetzt mache ich einen Einschnitt und sage zweitens, was verbindet uns im Tiefsten? Was verbindet uns im Tiefsten? Also von Einheit redet die ganze Welt. Also zum Beispiel die UNO oder Vereintes Europa und da wird eine gemeinsame Währung gemacht. Ist alles gut, will ich jetzt gar nicht dazu Stellung nehmen. Es geht bei den Christen um was noch viel Tieferes. Zum Beispiel haben wir Interessenclubs. In diesen Interessenclubs, da scharen sich alle, die die gleichen Interessen haben. Also die sammeln Briefmarken, das verbindet die. Oder sie surfen im Internet miteinander. Oder sie trinken ein Bier miteinander abends. Oder sie wandern gerne. Oder sie machen Sport miteinander. Verbindet ihn Interessenclub. Und viele missverstehen das und sagen, bei den Christen gibt's halt so, die haben so einen religiösen Fimmel, die wollen immer über Jesus reden. Das ist denen ihr Hobby. Das ist die Hobby. Sondern unsere Jesus-Beziehung gibt uns ein neues Selbstverständnis. Ist beim Briefmarkensammler nicht so. Während Jesus Christus gläubig geworden ist, der sagt, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Ich bin jetzt bloß noch wichtig für das, was Christus mir schenkt. Oder in den Worten des Paulus aus dem Galaterbrief, Kapitel 2. So lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also da ist eine solche tiefe Übereinstimmung da. Wenn es richtig stimmt, dass eine Bekehrung da war, die ganz durchbrach, dass das uns im Tiefsten verbindet, gar nicht mehr wichtig ist, wir haben verschiedene, natürlich haben wir die, das bleibt, Stilrichtungen und Ansichten im Menschlichen, aber das ist gar nicht mehr wichtig, weil wir die Einheit des Geistes suchen. Paulus redet von der Einigkeit des Geistes im Band des Friedens. Nun meinen Sie bei Band vielleicht, das sei sowas wie ein Haarband. Wissen Sie, was dieses Band des Friedens ist? Das ist ein Schiffstau. Wo sie einen Ozeanriesen am Land, am Hafen festmachen können. So ein Schiffstau, was ist das? Einigkeit im Geist. Jetzt geht's wieder drum, wir haben immer den Punkt, der heute für viele so aktuell ist. Was sind die Wirkungen des Heiligen Geistes? An was erkennt man die? Dass er mir den Blick freigibt zum Glauben auf Christus. Der mir das Licht des Glaubens aufsteckt, haben wir neulich gesagt in der Predigt. Der mich erleuchtet mit seinen Gaben. Der Heilige Geist. Und das macht er bei meiner Frau, bei mir, bei den jungen Leuten, im Seniorenkreis. Macht er überall, bei denen, die ihm dienen. Die Einigkeit des Geistes ist eine ungeheure enge Verzahnung. Nicht bloß so ein Proforma-Schmuckband, sondern ein Seil, das uns zusammenbindet. Ich muss mal ganz klar sagen, ich halte von allen organisatorischen Einheitsbemühungen wenig. Ich möchte damit nicht abwerten. Ich möchte auch nicht den anderen Mut nehmen. Auch in der kirchlichen Weise, auch die ökumenischen Organisationen, die man will, sie werden alle wieder in der Uneinigkeit zerbrechen, wenn nicht die Einigkeit im Geist, der Schiffstau des Geistes Gottes da ist. Und nochmal, was ist eine Wirkung dieses Geistes Gottes? Da steht's da. Was ist das? Er macht uns demütig. Wissen Sie, warum die Christen so leiden? Weil viele Christen meinen, ich bin der Erste und der Wichtigste und der Größte Evangelist und der Beste und unsere Kirche ist die Allerschönste und die Frömmste und die Vornehmste. Am Stolz zerbricht der Leib Christi, am Hochmut. Lassen Sie sich doch nicht von Leuten noch betrügen, die nur sagen, ich habe den Heiligen Geist ganz voll und die sind ganz stolz. Das kann nicht sein. Denn die Wirkung des Geistes ist Demut, Sanftmut und Geduld. Das ist die Einigkeit des Geistes, wo ich den anderen höher achte als mich selbst, an jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Nur dort ist der Heilige Geist wirklich da, wo man in der Demut lebt und den anderen sucht und ihn liebt. In der Antike, in der Literatur der Antike, des alten Griechentums, der Römer, kommt das Wort Demut vor. Aber dieses Wort Demut ist immer ein negatives Wort, ein böses Wort. Es gibt nur ein Buch in der Antike, wo das Wort Demut einen guten Klang hat. Und das im Alten Testament. Und das ist das Wort, das für den Heiligen Geist so wichtig ist, wo Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er, der voll des Geistes war. Da können Sie immer prüfen, ob das wirklich der Geist Gottes ist. Ob er diese Jesusart an sich trägt. Dass er nur das andere sucht. Paulus sagt mal, sie suchen alle das ihre und nicht das, was Christus Jesus treibt. Es wird für diese letzte Zeit der Heilsgeschichte Gottes so wichtig sein, dass wir nicht organisatorische Formen bauen, sondern Gemeinde Jesus suchen, in der weltweiten Verzahnung. Einer dem anderen dient mit seinen Gaben und mit seiner Hilfe, in der ganzen Demut und Bescheidenheit und in der Sanftmut. Und das ist so etwas Wunderbares, auch in der Gemeinde. Wir sind einander zueinander zusammengestellt. Noch ein letztes, entdecke das Wunder. Ja, jetzt geht es irgendwo noch darum, dass Sie das umsetzen. Sehen Sie, die Einsamkeit ist heute so groß, die Einsamkeit. In unseren Hochhäusern, in der Großstadt sind viele Leute unter uns, die sagen, ich bin ganz allein. Und es kann sein, Sie haben das jetzt alles gehört, vielleicht sind Sie noch beeindruckt, aber dann wird das in Ihrem Leben zu einer Last, die Sie in die Tiefe zieht, dieses Wort auch. Wenn Sie es nicht umsetzen können, wenn Sie es nicht anwenden, wenn es Ihnen nicht zum Heil wird. Und was heißt das? Jetzt müssen Sie Gemeinschaft finden, echte, lebendige Gemeinschaft. Es hilft nichts, wenn Sie sie an irgendjemand hinhängen. Viele Partnerschaften heute müssen zur Enttäuschung führen, weil Leute nur aus großer Einsamkeit aneinander sich hängen. Das ist wie ein herrenloser Hund, der irgendjemand nachläuft. Und das wird Sie nicht befriedigen. Und deshalb ist gar nicht wichtig, ob Sie auch einen Menschen finden. Das stimmt gar nicht, dass man nur zu zweit leben kann in dieser Welt. Sie können auch wunderbar als Single leben. Aber was Sie brauchen ist, Ihr Leben muss zu dieser Verbindung mit dem lebendigen Gott führen. Das, was da steht, ein Gott und Herr. Wenn Sie sagen, ich bin ein Glied dieser großen letzten Gemeinde Jesu, ich freue mich, wie wir mal im Himmel in der großen Schar sein werden. Und ich weiß mich heute schon verbunden. Und ich freue mich, wenn ich des Weges andere finde, mit denen ich tief innerlich im Geist Jesu eins bin. Und wir gehören zusammen. Dann brauchen Sie keine Menschen, dann brauchen Sie auch keinen Animateur, der Sie unterhält. Sie haben die die Geborgenheit gefunden, die sie trägt und die sie liebt, die ihnen Liebe schenkt. Ja, es kann sogar manchmal sein, dass sie sich über sich ärgern oder dass sie sich selber zum Ekel sind und dann sagen sie, aber Jesus hat mich angenommen und ich höre es dauernd wieder in seinem Wort. Er hält mich, er trägt mich, er ist bei mir, so wie es da ist. Ein Gott und Vater aller, der da ist über alle und durch alle und in allen und auch bei mir und ihm gehöre ich und jeder Tag meines Lebens ist erfüllt und schön und wichtig. So was Wunderbares, wenn zwei Verliebte sich einander schenken, in der Ehe. Und doch bleibt immer nur eine Beziehung, die alle menschlichen Schwächen noch an sich trägt. Wie viel wunderbarer ist die eine große Zweierbeziehung, wenn ein Mensch heimfindet in die Arme des ewigen Vaters, der verlorene Sohn nach Hause kommt und sagt, ich bin immer ein streunender Hund in der Welt. Ich bin einer, der daheim ist, der beim Vater ist. Auch wenn ich noch in der Welt lebe, ist nicht mehr wichtig, was sonst so mich bisher erfüllt hat. Es ist nur eines wichtig, dass Gott noch was macht, solange ich noch Stunden auf der Erde zähle, solange ich noch ein Amt habe, solange ich noch was wirken will. Und das freut uns dann, wenn wir dann Menschen treffen, die mit uns des gleichen Weges gehen. Man kann nicht als Solist Christ sein, ganz bestimmt nicht. Da findet man viele und das gibt jedes Mal eine Ermutigung. Da dürfen Sie jetzt andere aufrichten, so wie mich damals das Erlebnis in der Dusslinger Kirche aufgerichtet hat. Auch wenn ich mich über die Predigt geärgert habe, es macht gar nichts. Aber die Bruderschaft hat mich aufgerichtet. Und das ist so wunderbar, das zu erleben, da sind andere. Suchen Sie die in den Gemeinschaften, drüben bei den Eidlingen oder in der Stunde, in der Versammlung oder im Hauskreis. Und da brauchen Sie Menschen und die richten Sie auf und die machen Ihnen immer das eine groß. Das ist gar nicht wichtig, ob man mit denen übereinstimmt und ob das vollkommene Leute sind. Wenn ich nur da bei denen in Christus gestärkt werde, eingewurzelt werde, seine Liebe erfahre. Noch ein Wort zu unseren jungen Leuten. Die jungen Leute heute, die sind immer so up to date, so richtig en vogue, so mittendrin im Ambiente unserer Zeit. Und da kommt manchmal bei jungen Leuten die Meinung auf, dass Christsein heute sei was ganz Neues. Und da rennen sie jedem nach, der das oft noch mit viel Geld verkauft, seine neue Sache. Und sie meinen, sie müssen alles haben. Ich suche eigentlich nicht das Neue, obwohl Bärte wachsen, Bärte runterscheren, Röcke lang, Röcke kurz und Hosen und Frisuren. Es geht nicht um dieses Äußere der Zeit. Ich suche das eine durch die Zeit hindurch. Die Einigkeit im Geist suche ich auch mit einem Zinzendorf, auch mit einem Paul Gerhard, auch mit einem Luther, auch mit einem Paulus. Ich will gar keinen neuen Glauben im 20. Jahrhundert haben. Die Einigkeit des Geistes geht auch quer durch die Kirchengeschichte. Und läuft da durch. Und da möchte ich mich einreihen und sagen, ich bin ja auch bloß einer in der Schar bis zur Wiederkunft Jesu. Aber das Wunderbare, ich möchte auch ein Stück in der Stafette sein. Ich habe es empfangen von denen, die mir es damals gesagt haben. Wie oft habe ich es von anderen zugerufen bekommen, die der Herr schon heimgeholt hat. Und ich will es jetzt Ihnen weitergeben. Und Sie dürfen es vielen wieder weitergeben. Es ist was Herrliches, dass unser Leben hier und seinen Wert und seine Miete bekommt. Ein Gott und Herr und auch bei der Taufe ist gar nicht wichtig, ob Kind getauft, groß getauft, ganz eingetaucht, bloß besprengt. Es gibt bloß eine Taufe, es gibt keine evangelische Taufe. Der Name der Kirche kommt nicht vor bei der Taufe. Ein Gott und Herr, dem wir gehören, der über unser Leben bestimmen will und der uns braucht, weil er viel Frucht wirkt durch sie. Er segne sie. Amen. Das Lied der Gemeinschaft von Zinzendorf, der es ja ganz neu entdeckt hat, in einer ganz großen Weise im Leben mit den böhmischen Flüchtlingen, 217. Wir singen jetzt zuerst die Verse 1 bis 3 und nachher noch 5a bis 7, 217.
Yeah.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast Gemeinschaft mit uns gestiftet durch dein Blut, das du für uns vergossen hast. Und darum gilt das und kann von niemand umgestoßen werden. Du schämst dich nicht, unser Bruder zu heißen. Und du bist gekommen, um die Zerstreuten zusammenzuführen. Herr, vergib uns, wo wir so oft nach Sympathie und Antipathie geguckt haben. Und nicht, ob wir in der Gemeinschaft dich finden, den lebendigen Herrn. Uns ist leid, dass wir selber immer wieder deine Gemeinde zu so einer notvollen Stätte machen. Vergib uns, wo wir schuld sind an Spannungen, an auch an Auseinandersetzungen, wo es nicht um dich geht. Und zeig uns das Geheimnis, wie du uns nicht allein lässt in dieser oft dunklen Welt, sondern wie gerade da das Licht leuchtet, wo wir dir begegnen können, in so vielen Versammlungen und Städten, wo deine Ehre wohnt. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses. Dein Tempel ist die Gemeinde deines Volkes, wo du Herr bist und wo Menschen sich vor dir erkennen. Jetzt segne auch unsere Gemeindedienste, unsere Kreise und Gruppen und bleibe du immer damit, die Mitte. Gib, dass nichts anderes uns trennen und auseinandertreiben kann, dass wir immer nur das eine suchen, dich. Wir wollen dir danken für allen Segen, den du uns auch immer wieder gegeben hast, im Lauf unseres Lebens, auch in ganz anderen Gemeinschaften. Und wir denken jetzt auch in die weite Welt, wo du dein Volk sammelst, in so vielen ganz verschiedenen Kirchen und Organisationen. Segne sie, die sich heute um dein Wort versammeln. Wir bitten dich auch für dein Volk Israel, bitten dich auch für diese Treffpunkte, wo sich messianische Juden und arabische Christen treffen. Segne du ganz besonders diese Zusammenkünfte von Musalla, dass dort Heil geschehen kann, Zeichen auch für die anderen, von deiner versöhnenden Kraft. Und zeige uns, wie wir das umsetzen können in unseren Häusern, Familien und an den Plätzen, wo du uns hingestellt hast. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 217, noch die drei letzten Verse. Ich habe da vorhin im Gebet das nur eingeschlossen. Musalla heißt diese Zusammenkunft, wo arabische evangelische Bibelchristen sich treffen mit messianischen Juden in Israel. Und zwar quer durch die Intifada hindurch, miteinander einfach vor Jesus stehen, sein Wort hören und miteinander beten. Ist nicht schön, wo wir in die Fürbitte mit einschließen. So bescheiden und klein das auch ist. Das ist was Wunderbares, wenn Mauern niedergerissen werden. Weil sich Menschen vor Jesus erkennen, wir sind genau die gleichen. Keiner ist besser als der andere. Wir brauchen einen Heiland. Den Notizenzettel, das ist dieser Zettel mit den Veranstaltungen, nehmen Sie mit, den Weisen, wer ihn noch nicht hat. Heute Abend ist der Abendgottesdienst um 18 Uhr. Bedienen Sie sich hin auch mit den anderen Dingen, da steht drauf, diese Jews for Jesus nächste Woche, das sind diese Judenchristen von San Francisco mit ihrer orientalischen Musik, wunderbarer Abend, alles ist hinten. Heute denken wir an unsere Lieben, die mit dem Schiff der Operation Mobilisation unterwegs sind, die Sabine Flath, Wolfgang und Adelheid Detsch, sind allerdings in Pakistan. Und dann noch der Albrecht Körner, der schrieb hier aus Kingston. Die lieben Körners, die reisen jetzt am Freitag in die Karibik. Und da sagen wir, nehmen ganz herzliche Grüße mit. Ich lese noch von dem Brief, den er im August geschrieben hat. Schon wieder überholt, aber man kann das sich ein bisschen vorstellen. Zurzeit liegen wir in Kingston an der Anlegestelle eines großen Zementwerkes. Obwohl der Platz eigentlich weit außerhalb der Stadt liegt, strömen die Menschen nur so an Bord. Das ist toll zu sehen, besonders weil am letzten Hafen der Besucherstrom recht mager war. Heute Nachmittag habe ich beispielsweise beim sogenannten Gospel Floor mitgewirkt. Dabei handelt es sich um kleine, etwa halbstündige Programme an Bord in einem Konferenzraum mit Zeugnissen, Berichten über die Schiffsarbeit, mit Anspielen und Kleinpredigten, sagen wir dort den Besuchern von Jesus weiter, es war toll zu sehen, wie Gott dort wirkt und Menschen zum Glauben kommen. Natürlich sieht man das nicht immer so direkt wie heute. Oft bekomme ich so etwas nur am Rande mit, wenn ich den Tag über nur im Maschinenraum sitze. Es ist dann nicht immer einfach zu sehen, dass das auch dazu beiträgt, dass Menschen von Jesus hören. Das sitzt im Maschinenraum. Im nächsten Hafen auf Aruba wissen wir noch nicht einmal, ob wir unsere Buchausstellung öffnen dürfen, da die einheimischen Buchhandlungen Protest eingelegt haben. So zeigt uns Gott immer wieder, dass wir voll von ihm abhängig sind. Wie geht es Ihnen? Was läuft so in der Gemeinde? Ihr erzählt ein bisschen, wenn er rüberkommt. Und ich gebe noch einen Brief mit. Dafür geben wir heute unser Opfer für diese wichtige Arbeit. Wir freuen uns, dass dieser Dienst möglich ist durch dieses Schiff. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.